geben, also das Auto ein bisschen A3, also alles, was so einfällt. Also Wirtschaftsinformatik, also alles, was so. Ich möchte Ihnen heute ein bisschen was zu Tickle-TK erzählen, programmieren mit Tickle-TK. Alle ernsthaften Programmierer bitte ich, als in eine Etage nach oben zu begeben. Also dort wird in C++ programmiert, wir machen es uns etwas einfacher. Wir haben für uns also immer das Nachdarmproblem gesehen, wann für die Zeit gut, das sind vielleicht 15 Zeilen oder sowas. Geht also auch so, was für Nachteile hat, was für Vorteile daran für mich hat. Ja, mein Vorredner hat gesagt, wie er sein Video erstellt hat und seinen Vortrag. Ich habe es mit PDF-Latex gemacht, mit dem Freude-Style, ohne Abstürze. Innerhalb des Vortrags, wofür ist Tickle-TK da? Einmal als kleine Skriptsprache und zum anderen als einbindende Sprache in Anwendung. Der nächste Punkt ist grafisch Toolkit TK, was wir nicht gemacht, wie wird es benutzt. Tickle-TK und Internet, mal einige Punkte, eigentlich noch allgemeiner Applikation mit Tickle-TK und dann die letzten Punkt, große Nachteile von Tickle-TK. So. Im Überblick zur Entwicklung geschaffen wurde Tickle-TK von Stanley Kasterholz. Er war aus an der Uni, hat es dort vorgestellt. 1988 war die erste Version, ich glaube, 87 wurde das erste Mal vorgestellt. Und zwar als Schriftsprache zum Einsetzen in Binary-Programme, also in größere Programme, um eine Anwenderschnittstelle zur Verfügung zu stellen, vielleicht Applikationsprogrammierung zu machen, Anpassungsprogrammierung und ähnliche Sachen. Vielleicht ist manchen Leuten hier die Abkürzung KBA geläufig. Das ist also die eigentlich bessere Variante nach meinem Dafürhalten. Zum einen, weil es als Quelle gibt und zum anderen, weil man es in jede Applikation einbauen kann. Ja, dazu kommt dann noch das Hauptproblem in der Unix-Welt, nämlich die Grafikprogrammierung, die ja unter Motiv oder mit dem ABT sicher nicht unbedingt sehr schön ist. Aber der Meinung, da muss man was Einfacheres schaffen und hat damit 1990 dann auch ein Werkzeug zur Verfügung gestellt, das TK. Einfach die Abkürzung für Toolkit. Ticket steht für Tool Command Language. So, zunächst gab es diese Werkzeuge nur auf Unix-Plattformen. In der Hauptsache Ticket wurde dann noch recht schnell auf andere Multitasking-Plattformen portiert. Und die gehen jetzt länger knapp. Seit 1996 waren dann verstärkt Bestrebungen da, das auch auf Windows zur Verfügung zu stellen. Mit Win 32 ist das auch einigermaßen machbar gewesen. Und seitdem wird es also parallel auf den Plattformen Unix mit X11, Windows und Macintosh entwickelt. 1997 kam dann ein Byte-Compiler dazu. Ticker hat es sich also so weit verbreitet, dass die Leute halt die Nachteile irgendwie mitbekommen haben und Verbesserungen gewünscht haben. Und so hat man auch das Übergangsspeicherung für Variablen nicht mehr als Strings, wie das am Anfang üblich war. Und seit 1999 dann die Entwicklung weiter in Richtung Internationalisierung und Performanceverbesserungen. Ja, schon ausgerückt hat ein paar Mal die Firma gewechselt, da war es aus der Universität, ich glaube MIT, ist dann von Sun aufgekauft worden, dort ist dann auch eine sehr interessante Sache entstanden, nämlich die Anbindung von Tickle an Java umgedreht. Sun hat ihn dann wieder abgeschlossen oder er selber hat sich ausgegründet, so ganz klar ist noch das nicht geworden, hat eine eigene Firma gemacht, wird nichts. Ja, wofür war Tickle ursprünglich gedacht? Zum Einbetten in Anwendungen. So hat man sich das vorgestellt. Ich schreibe also mein C-Programm, habe allerdings irgendwie eine Schnittstelle zum Konfigurieren. Ich schreibe also mein C-Programm, link da die Tickle-Bibliothek dazu und meine vielleicht noch eigene Bibliotheken. Für die eigene Bibliothek schreibe ich ein Tickle-Interface, sprich, dass ich mit der Skriptsprache darauf zugreifen kann. Ich habe dann einige mitgelieferte Skripts. Tickle-Skripts ist also auf der linken Seite zu sehen. Die gehören zur Distribution dazu, die dann die Initialisierung vornehmen, Anfangskonfiguration und darauf aufsetzen meine Anwendungsskripts. Diese Anwendungsskripts können als eigene Dateien vorliegen, die kann ich mit einkompilieren, können also in Strings, in C-Strings abgelegt werden, als Springfeldern dann. Oder ich kann auch ein interaktives Interface für den Nutzer zur Verfügung stellen, dass er also über die Kommandozeile oder in dem Fenster diese Befehle eintippt, um dann Aktionen auszulösen, um das Programm zum Beispiel zu steuern. Ja. Tickle besteht also dann aus einer Binärbibliothek und diesen Initialisierungsskripts. TK, eigentlich das gleiche Spiel, ich nachher also hier dann nur ein weiterer Block dazu für die TK-Initialisierung oder TK-Initialisierung. So, Die Sprache hat aber sehr viele Freunde gefunden und viele haben dann, also ein Beispielprogramm, das mit DigiVertrau benutzt, Tickle als meine Skriptsprache zu benutzen. Also es wurde eine Shell mitgeliefert, dieser Tickle Shell war eigentlich nur dazu gedacht, zu demonstrieren, wie man mit Tickle TK als Skriptsprache arbeitet. Und daraufhin sind aber dann also ganz normale Programme voll in Tickle entstanden. Die Sache sieht also sehr ähnlich aus. Wir benutzen also den mitgelieferten Tickle Interpreter, der die Tickle-Bibliothek eingebunden hat, und die ist der Standard-Skripts. Und setzen darauf unsere Tickle-Anwendungen auf. Das ist also die übliche Anwendung von sehr vielen Programmen, die in Tickle in letzter Zeit geschrieben wurden. Kleine Programme, auch größeren Paketen. Und ich habe also auch sehr einfach die Möglichkeit, darauf werde ich nochmal genauer eingehen, weitere Pakete einzubinden. Binärpakete oder auch Tickle-Pakete. Für Tickle-Pakete, denke ich, versteht sich von selbst. Wenn ich selbst Skripts schreibe, dann kann ich auch fertige Skripts benutzen. Aber ich kann also auch sehr einfach Binärbibliotheken schaffen, die ich mit Tickle dann verbinde, die ich zusätzlich noch zu dem Paket dazu nehme. Und das kann ich seit einiger Zeit also auch dynamisch linken. Das heißt, ich brauche also nicht jedes Mal einen Interpreter bauen, der die Bibliotheken fest mit einbindet, sondern ich kann also dynamisch die Bibliotheken dazu laden, die ich gerade brauche. So, kommen wir kurz zur Installation. Die erste Zeile ist inzwischen leider nicht mehr ganz aktuell. Mit SUSE 6.3 sind also die Pakete jetzt TIC und TK. Bis 6.2 war es immer noch der Fall, dass da eine ältere Version mitgeliefert wurde. Ich habe es deshalb mal hingeschrieben. Wenn man ernsthaft damit arbeiten will, sollte man mindestens diese Version haben. Das ist also Version 8.0. Ja, eine Installation neuer Versionen, wer viel damit entwickelt, wird das sicher tun. Ist also recht einfach. Man schafft sich also die entsprechende Pakete, Tickle mit entsprechender Versionsnummer als TGZ-Pakete, also gepackte Tar-Pakete von www.scriptix.com. Das ist also die Firma, die Tickle.tk jetzt weiterentwickelt oder betreut, sagen wir mal lieber. Die Firma entwickelt selbst eigentlich nur Anwendungen auf Tickle oder mehrere Anwendungen auf Tickle-Basis. Ja, und die Installation dann auch auf dem üblichen Weg. Ich packe also dieses Paket aus. Wechsel in das entsprechende Verzeichnis, wird also im Unterverzeichnis ausgepackt. Configure-Lauf, der wichtigste Schritt ist also dieses --- enable gcc unter den Linux-Distributionen make und dann als gut ein make install und das war es eigentlich. Die Installation erfolgt dann nach user-local im Standardfall. Ich kann den Fall natürlich üblich ändern. Ist also nicht viel dazu. Auf schnellen Flaschen ist das also auch in ein paar Minuten nicht vergessen, diese Installation zu machen. Wenn man es halt selber machen will, vergeht. Oder eben ein neueres Paket machen, das dann halt in der Distribution steht. So, wir haben jetzt also Tickle und TK natürlich gleich mit installiert und wollen nun anfangen zu programmieren. Sprachaufbau sieht also so aus: Ein Kommando besteht immer aus einem Befehlsnamen an erster Stelle und einer Variable in zweiten Parametern. Wie viele Parameter das sind, hängt vom konkreten Befehl ab. Manche Befehle verstehen das eine beliebige Anzahl von Parametern, bei anderen Befehlen ist halt die Zahl der Parameter vorgegeben, ein Parameter oder zwei oder wie auch immer. Befehle selbst müssen komplett auf einer Zeile stehen, auch das ist üblich bei den meisten Skriptsprachen so. Ich kann allerdings auf eine Folgezeile fortsetzen, indem ich als letztes Zeichen der Zeile das Backslash benutze. Ich kann auch mehrere Befehle auf eine Zeile unterbringen, indem ich die durch Semikolon trenne. Wichtig ist dabei, dass das Kommentarzeichen, dieses Auto oder das Doppelkreuz, beliebig viele Argumente erstmal versteht, aber dass das als Befehl interpretiert wird. Also der Kommentar ist im Titel ein Befehl. Das hat etwas sehr unangenehme Effekte, es hat aber auch ein paar schöne Effekte. Man kann damit also auch ein paar trickreiche Sachen bei der Initialisierung machen, da darf ich aber hier nicht weiter eingehen. Letztes Mal ein kleines Beispiel, wie das aussehen kann. Ich gebe also das Wort Hallo aus, das wäre also der erste Befehl. Und mit Semikolon trenne ich jetzt den Kommentar ab. Ich muss also hier um Semikolon schreiben, unmittelbar hinten ran, das Doppelkreuz, würde dann mit S-Befehl noch interpretieren als weiteren Parameter. Das wäre erstens einer zu viel. Und zweitens, hier wird es nicht als Kommentar wirken, was wir dort wollen. Also bloß als einfacher Befehl gucken, wir müssen also dann, wenn wir einen Kommentar auf die gleiche Zeile schreiben wollen, das Semikolon schreiben. Gut, das wären also erstmal Befehle, ansonsten dann Sequenzen ist klar, wir beschreiben den Befehl einfach untereinander, Zeile für Zeile. Ja, gibt's da nicht zu sagen. So, kommen wir zum nächsten Punkt, Variablen. Wir müssen Werte zwischenspeichern im Programm. Variablen-Namen können wir dabei beliebige Zeichen kennen. Es ist allerdings sinnvoll, sich auf die üblichen Syntaxregeln für Variablen-Namen einzuschränken, wie das halt unter C oder so üblich ist, also Buchstaben, Ziffern und den Unterstrich benutzen, Groß- und Kleinschreibung wird unterschrieben. Man kann jedes beliebige Zeichen nehmen, aber da einige Zeichen entwickeln eine Sonderbedeutung haben, wir hatten es schon beim Doppelkreuz gesehen, und das Kommentarzeichen, wir werden dann noch einige andere sehen, macht das Probleme, solche Zeichen mit zu benutzen in Variablennamen. Man muss dann entsprechend diese Zeichen anmaskieren oder so. Man muss sich ja das Leben schon wirklich werfen. So, der Variable bekommt ihren Wert mit der Set-Anweisung zugewiesen, mit dem Set-Kommando, geht also leider nicht so einfach mit ist-Gleich, wie das in Perl zum Beispiel üblich ist oder in Python, sondern wir müssen das etwas umständlich schreiben. Set, Variable, also Variablenname und dann wieder der Wert. So, den Wert der Variable bekomme ich, indem ich vor die Variable ein Dollarzeichen setze. Variable Name also erstmal wird also im Set-Befehl zum Beispiel benutzt und dann wieder die Rückwärts des Wertes wird dann in der Kommandozeile bei der Kommando auswertet. Dann, wenn wir den Wert haben, müssen wir Dollar davor schreiben, wird der Wert also ausgewertet und geliefert. Hier mal als Beispiel, ich ordne als erster Variable an, Wert 5 zu und wenn ich auf den Wert wieder zugreifen will, also mit S zur Ausgabe, also Dollar A. Also auch hier wieder, wer Word kennt, da aufpassen. Da müsste man also auch bei der Zuweisung den Dollar davor schreiben. Also wirklich zwischen Variable und Wert. So. Variable werden intern als Objekte gespeichert. Das ist also neu. Wir haben von früher bis Version 7.6, da war alles intern im String. Das ist nicht mehr so. Variable werden intern als Objekt gespeichert mit den verschiedenen Interpretationen des Wertes der Variable. Nämlich einmal als Integer, Double und als String. Das sind also dort, intern ist das also eine Struktur, also ein Struktur, mit entsprechenden Feldern, entsprechenden Komponenten für den Integer-Präsentation, die Double-Präsentation und die String-Präsentation des Wertes. So, und das wirkt sich also verschieden aus. Ich setze also jetzt mal die Variable A auf 3 und eine Variable Rest auf das Wortergebnis. Also auf den String-Ergebnis. Wenn ich den Befehl append anwende auf S und den Wert von A anhänge, wird A als String interpretiert. Ich habe hier eine Zeichenkette, das ist erstmal klar, und da Append-Befehl erwartet eine Zeichenkette. Also wird diese 3 als Zeichenkette interpretiert. Und es wurde also geliefert, also S wurde den Wert 3 bekommen und dieser Befehl liefert also auch als Ergebnis oder als Rückgabewert-Ergebnis der Gruppe 3. Das ist also ähnlich wie C, jedes Kommando liefert einen Rückgabewert. Wenn ich allerdings mit A rechne, Expression, ist also der Befehl zum Auswerten, kommt dann auch gleich nochmal halt A mal A, bedeutet das, dass A als Integer interpretiert wird. Wir haben also hier Expression erwartet, dann halt eine mehrere Werte und dadurch wird dann A als Integer ebenfalls interpretiert. Intern passiert das also dann so, bei der Zuweisung wird zunächst erstmal das Ringwert zugewiesen und sobald ich aber merke, ich brauche jetzt die Integer-Präsentation dieser Variablen, wird also intern die Umrechnung automatisch vorgenommen und dieser Wert wird gespeichert. Es wird also dann beim Auswerten dieses Befehls nur einmal die String-Umwandlung in die Integer-Variable vorgenommen. Für alle weiteren Zugriffe auf A haben wir also diesen Integer-Wert dann parat und brauchen den nicht nochmal neu irgendwie zu berechnen. Das bringt also dann doch gewaltige Performance-Vorteile. Wer es also hier schon eine Weile gemacht hat, wird das also sehr deutlich sehen. So, weiter Punkt sind Felder. Wir haben assoziative Arrays, das heißt also unser Index kann auch wieder ein beliebiger Name sein. Der Feldname selbst, also ist der Name des Arrays und wie gesagt der Indexname selbst wieder, also auch ein beliebiger Name, habe ich also auch vorher nicht vereinbart. Felder sind also eindimensional. Der Index wird also mit Namen geschrieben, zuweisen kann, wie bei den Variablen erstmal. So, mehrdimensionale Felder kann ich allerdings simulieren. Und zwar mit dem Trick, dass halt jedes beliebige Zeichen in den Variablennamen zugelassen also ist. Also im Indexnamen ist jedes beliebige Zeichen zugelassen. Ich benutze dort einfach das Komma als Zeichen in dem Namen und kann damit also so etwas wie ein zweidimensionales Feld dann zumindest optisch darstellen. So, hier mal ein paar Beispiele. Set Termin auf irgendein Datum. Also Set Termin von das Datum. Und das setze ich eine Zeichenkette, wenn ich das wieder ausgebe, Termin von so und so vielen, wird also ein Linux-Tag ausgegeben. Ich könnte also jetzt Termin 20.03.12, immer noch Linux-Tag, dann würde ich also beim Zugriff auf das zweite Element, also den entsprechenden anderen Text bekommen. So, hier vielleicht mal ein Auszug aus diesem Achtern-Problem, was wir vor uns gesehen haben. Z-Feld 1,2, ich brauche also ein zweidimensionales Feld, das möchte ich schwarz setzen. So, und jetzt möchte ich auf dieses Feld wieder zugreifen. Ich will ja über Indizes zugreifen. Das heißt, Indizes habe ich normalerweise für Variablen. Deshalb habe ich also mal hier zwei Variablen noch gesetzt für den Index, Even, Job, und ich kann jetzt auf diese Weise zugreifen. Ich muss also jetzt erstmal die 1,2 bekommen. Das bekomme ich, indem ich also den Wert von i und den Wert von j nehme, also $i, $j. Damit habe ich also jetzt erstmal den Index, den tatsächlichen Indexnamen ermittelt. Durch das $voranstellen bekomme ich also die Werte 1 und 2 mit 1,2 hier. Und dann brauche ich noch den Wert des Feldes, also kommt hier nochmal ein Dollar vor das Feld. Das sieht am Anfang doch etwas ungewöhnlich aus und man braucht das sicher eine Weile, um das dann voll dahinter zu steigen, weil man diese Dollar setzen muss, also besonders eben bei Feldern. So, ein wichtiges Merkmal von Titel ist diese Gruppierung. Gruppierung, zusammenfassen von den Zeichenfeldern in irgendeiner Gruppe, um bestimmte Effekte zu erreichen. Mit dem Anführungszeichen hebe ich die fremde Wirkung von Leerzeichen, Tabular und der Zeilenschaltung auf. Wir hatten am Anfang ja gesehen, Tickelbefehle bestehen Kommando, Parameter, Parameter dazwischen, also dann Whitespaces, also Leerzeichen oder Tabulatoren. Möchte ich aber einen Parameter mit Leerzeichen oder einer Zeilenschaltung benutzen, dann muss ich diesen Parameter in Punkt, einschließen. Ich habe es mal hier angedeutet, mit diesem Sentence Hello World, also mit einer Zeilenschaltung, wenn ich das in Anführungszeichen einschließe, funktioniert das. Wird also auch diese Zeilenschaltung mit in den Parameter eingebunden. Also hier in dem konkreten Fall in den String eingebunden. Das wäre also der erste Punkt der Gruppierung. Zweiter Punkt der Gruppierung sind die geschweiften Klammern. Verhalten sich sehr ähnlich. Aber die Befehlsausgabung innerhalb der geschweiften Klammern wird verhindert. Normalerweise wird also die Dollarzeichen ja dazu benutzt, um eine Variable auf ihren Wert zu expandieren. Oder eben auch solche Schreibweisen für Sonderzeichen, die sind hebefrisch, dann ebenfalls auszuwerten. Wenn ich diese Text in geschweifte Klammern einschließe, verbleibt die Auswertung innerhalb der geschweiften Klammern komplett. Ich wollte also hier eigentlich sowas erreichen, Preisdoppelpunkt, Zeilenschaltung $3. Wenn ich das aber in geschweifte Klammern mache, wird also die Zeilenschaltung nicht gemacht. Allerdings sehen wir auch, das Dollarzeichen wird man eigentlich gar nicht so benutzen, normalerweise. Denn das würde ja bedeuten, danach wird eine Variable erwartet, die möchte ich auswerten. So, da das aber in geschweiften Klammern steht, wird das Dollarzeichen wirklich nur als Dollarzeichen interpretiert. Und es erfolgt keine Auswertung. So, das ist also der Fall, wir verhindern die Auswertung mit geschweiften Klammern. Der umgedrehte Fall ist, ich brauche eine zusätzliche Auswertung. Ich möchte also eine Variable, zum Beispiel einen Wert zuweisen, den ich erst durch einen anderen Befehl ermittle. Hier in dem Fall möchte ich also eine Umrechnung von D-Mark in Euro vornehmen. So, und dazu schließe ich die Befehle, die ich zusätzlich noch auswerten muss, innerhalb meines Befehls in eckige Klammern ein. Das bedeutet, dort wird eine zusätzliche Befehlsauswertung vorgenommen. Jedes Mal, wenn der Interpreter also auf eckige Klammern stößt, werte der erstmal den Befehl innerhalb der Klammern ein und gibt das Ergebnis zurück und gibt diesen Wert dann an die Auswertung des eigentlichen Befehls zurück. Hier also zweimal verschachtelt. Wir wollen also den Preis bei D-Mark in Euro umrechnen. Müssen wir also erstmal die Umrechnung machen. Den Ausdruck werden wir wieder mit dem Kommando Expressen aus, also der R. Das ist also die Umrechnung. Dieser Ausdruck würde also jetzt den Wert liefern. So, und diesen Wert möchte ich aber gerne noch formatieren mit zwei Nachkommastellen. IEC, Schreibweise ist ja bekannt für die Printf-Anweise, also die Format, denn die Files sind ja fast gleich, es geht noch ein kleines bisschen mehr als in C. So, das wurde also als erstes der Wert berechnet, dann wurde dieser String noch formatiert auf zwei Nachkommastellen. Und dieses Zeichen hätte dann dort in diese Gesamtzeichenkette eingebaut. So, die Zahl der Leerzeichen müsste eigentlich auch stimmen.
Ein Zeilenende mit dem Wechsellöch innerhalb der Zeichenkette wird also in genau ein Leerzeichen umgebaut und die Leerzeichen am Zeilenanfang dann wieder drücken.
So, das Ergebnis würde also dann so aussehen.
Ja, das sind also die drei wesentlichen Merkmale, also Dollar und Variablenwert hast du bekommen, die geschweiften Klammern, um die Auswertung zu verhindern mit den eckigen Klammern, um einen zusätzlichen Auswertungslauf zu erzwingen, innerhalb eines Befehls.
So, weiterer Punkt, also auch ein wenig ausdrücken, wir haben schon ein paar Mal benutzt. Wir können also hier nicht so einfach wie in C oder Python oder Perl einfach mit ist gleich und einen Ausdruck, also eine Ausdrucksauswertung anschieben, sondern wir brauchen ein extra Kommando. Kommando Expression, um so einen Ausdruck zu werden. Dann sieht allerdings der Ausdruck, mal abgesehen von diesen vielen Dollarzeichen, im Prinzip so aus wie in C. Es gelten also beides gegen die gleichen Regeln, wir haben die gleichen Operationen.
entspricht, also arithmetische Ordnung, das minus mal durch Prozent Operator für die Modulbedivision, die roten Klammern und die Vorrangregeln zu ändern. Testoperatoren, auch hier wieder die C üblichen, Doppel ist gleich, Doppel ist gleich und so weiter. Bit-Operatoren steht auch zur Verfügung. So, es gibt dann noch eine implizite Ausleitung in Verschreib- und Verzweigungskommandos, also If-Anweisung und sowas. Dort wurde ja immer ein Ausdruck erwartet. Dort wird also dieses Expression automatisch in die Anweisung eingebaut. Wir müssen das nicht nochmal selbst schreiben. Hier nochmal ein kleines Beispiel. Set-Umfang ist also, errechnet sich also Durchmesser mal Pi. Muss ich also schreiben, Expression Durchmesser mal Pi, also mal 3,14. Das Ganze in eckige Klammern einschließen, damit also dieser Befehl innerhalb des Befehls nochmal ausgewertet wird und hier tatsächlich der Wert eingesetzt wird, der errechnet wurde aus dem Durchmesser. Durchmesser müsste ich natürlich vorher mit dem Wert belegen. Das habe ich ein Beispiel gelassen. Und auch das zweite Set ist Schaltjahr. Nochmal um die logischen Operationen zu demonstrieren. Die Formel ist ja klar. Im Gegensatz zur Microsoft C-Bibliothek sind das also im Jahr 2000 dann. So, ganz kurz noch was zu Listen. Listen werden also sehr häufig benutzt, um Daten abzulegen. Wir haben also eine übergeordnete Folge von Daten. Erzeugt wird die Liste so, indem ich also wieder eine Variable definiere, also einfach Namen mit Set und in geschweiften Klammern die Werte einfach alle aufgeführt durch Leerzeichen getrennt. Oder wenn ich diese Werte nochmal auswerten muss, die geschweiften Klammern würden ja eine Auswertung wieder verhindern, gibt es also auch ein Kommando dazu, was eine Liste erzeugt, nämlich das Kommando List mit Dot. Haben wir jetzt die eckigen Klammern, da könnte ich also wieder Befehle reinschreiben und die Werte müssen also auch wieder durch andere Befehle berechnet werden. Zugriff auf Listenelemente gibt es also eine Vielzahl von Funktionen. Ich habe schon bloß mal ein paar wenige aufgeschrieben. L-Index, um auf ein bestimmtes Listenelement zuzugreifen. L-Search, um den Index eines bestimmten Listenelements oder eines Listenelements, was ein bestimmtes Muster bildet, zu finden. Verändern von Listenelement. Ich kann also ein Listenelement anhängen, ich kann Listen sortieren, ich kann Listen halt manipulieren, indem ich Teile rauslösche und durch andere ersetze oder einfach nur einfüge. Hierzu also keine Beispiele, weil das wird auch sehr, sehr häufig benutzt. Okay. Kommen wir zu den Strukturen, die Ticker kennt. Das sind also die Verzweigungen, die Anweisungen. Ich habe es hier gleich mal so strukturiert aufgeschrieben, wie man es typischerweise in Ticker benutzt. Es ist also wichtig, dass die geschweiften Klammern hier auf der gleichen Zeile stehen. Sonst haben wir eine Zeilenschaltung und damit eine Befehlstrennung. Und das würde dann nicht mehr funktionieren. Also es gibt also die If-Anweisung, ich kann mit else-if fortsetzen. Das else-if ist eigentlich bloß eine Bequemlichkeitskonstruktion, sonst würde also hier die Klammerstruktur noch etwas wilder. Deshalb hat man also else-if und das kann ich also beliebig auf else-if-Zweig einführen, fügen und dann habe ich ein else-Zweig und dann gehen. Sonstige Fälle abzupacken. Else-if und else kann natürlich üblich auch wegfallen. So, hier dieser Ausdruck, der wird also automatisch durch Expression ausgewertet. Hier brauche ich das Expression also nicht nochmal explizit hinzuschreiben, sondern das ist heute kein Ausdruck, weil ich dann weiß. So, mal ein kleines Beispiel. Wir wollen also den Wochentag, bestimmen also erstmal den Wochentag über die Clock-Anweisung. Clock Seconds liefert uns also im Prinzip die Unix-Zeit oder die System-Zeit. Im Clock-Format kann ich das also in ein lesbares Format umwandeln. Prozent W ist das Muster für den Wochentag. 0 bis 6. Wenn also der Tag, der Wochentag größer 0 und kleiner als 6 ist, dann haben wir also einen Werktag. Wenn er gleich 6 ist, haben wir einen Samstag. Und dann der letzte Fall, den wir noch nicht angefangen haben, ist die 0. Das wäre also dann der Sonntag. So wird das also etwas ersehen. Mit der Switch-Anweisung kann ich auch eine feste Zahl von konstanten Werten prüfen. Die Syntax ist also etwas abweichend jetzt von 10 doch. Wir haben also Switch-Wert, hier auch keine Klammern drum. Hier muss also ein Wert stehen, den ich hier irgendwie schon ermittelt habe. Ich kann natürlich wieder mit einer eckigen Klammern eingeschlossenen Anweisung dort noch ein Kommando hinschreiben. Aber ich muss halt hier einen Wert geliefert bekommen. Und haben dann immer die Konstruktion Konstante und die geschweifte Klammer eine Anweisung oder mehrere Anweisungen. Es wird also immer nur ein Zweig abgearbeitet, im Gegensatz zu 10. Und es gibt dann zuletzt einen Default-Zweig, der dann den Rest abfängt. Der Wert kann im Gegensatz zu C hier auch ein String sein, also eine Zahl oder ein String. Und ich habe aber auch eine Sonderkonstruktion für mehrere Fälle, dann mit einem Switch Swipe dann abzufangen, indem ich nämlich statt noch anweise und statt die Schreibtikomma auf anweise und Schreibtikomma zu einfach minus schreibt, dann bedeutet das, ich springe in den nächsten Zweig, wo tatsächlich eine Anweisung steht. So, mach hier wieder ein kleines Beispiel, wie das aussieht, also am Anfang wieder der Wochentag vermittelt. Wir schreiben um, 2, 3, 4 ist die Arbeitswoche der Studenten. Gut, war nicht so ganz gemeint. Ja, ich denke, das Prinzip ist klar. Also Teil 1 wollen wir also nicht nur getrennten Text ausgeben, sondern wir überspringen den und sagen, der soll genauso behandelt werden wie der Fall 5. Schreibst du also Minus dahinter und dann wird dieser Zweigang bearbeitet. Und sofort. Die Fälle, die wir noch mitgenommen haben, hätte ich natürlich genauso mit dem Minus anfangen können. Ich wäre genauso kurz geworden, also 6 minus 0. Gut, Schleifen. Hier gibt es nur abweisende Schleifen. Wir haben also nicht so eine Schleife wie Do While, sondern nur die While-Schleife und die For-Schleife. Dazu gibt es allerdings zusätzliche Schleifen über Listen. Und mit Erweiterung, dann kann ich zum Beispiel auch Schleifen über Datenbankergebnisse oder sowas bilden. Erweiterung geben, dann noch sowas über halt Schleifen von der Ergebnismenge. Man kann also recht einfach weitere Schleifen bauen. Die Vorschleife, auch nach dem üblichen Schema, wie man das von C kennt, ich habe also ein Kommando für die Initialisierung, die vor den Schleifen, vor dem ersten Schleifenvorschlag ausgeführt wird, dann der Testausdruck, auch der wird also nach der Initialisierung, aber vor dem Schleifen, ersten Schleifendurchschlag oder vor jedem weiteren Schleifendurchschlag getestet und immer wenn was ungleich 0 herauskommt bei dem Test, wird die Schleife weiter abgearbeitet. Und ein Kommando für die Reinitialisierung für jeden neuen Schleifendurchschlag und dann den eigentlichen Schleifenkörper, der sich normalerweise auch immer mehrere Zeilen verteilt. Und als zweites die Weilschleife, ähnlich, also Testausdruck, wenn der Q ist, also sprich wenn der ungleich 0 liefert, dann wird die Schleife ausgeführt. Für die Schleifensteuerung oder weitere Schleifensteuerung stehen auch wieder Regeln und Continuo zur Verfügung, bringt, also um die Schleife sofort zu verlassen oder Continuo und sofort mit dem nächsten Schleifendurchschlag fortzusetzen. Ein Go-To gibt es nicht. So. So, Beispiel mal, um auch noch mal ein bisschen das zu sehen, die Tabelle zur Anzahl ganz einfach. Wir initialisieren also die Variable i mit Wert 1, testen, ob der Wert kleiner als 20 ist und in jedem neuen Schleifendurchschlag erhöhen wir i um 1 und wir geben halt dann im Ergebnis einmal den Wert mit i aus, Bindestrich und die berechnete Quadratzahl. Funktionen und Prozeduren, auch hier natürlich möglich. Aufruf oder Definition der Funktion über das Kommando trotz. Der Funktionsname und eine Parameterliste. Die Parameterliste besteht normalerweise aus mehreren Parametern, wird üblicherweise mit geschweiften Klammern eingeschlossen. Dann kommt der Funktionskörper und wir können einen Wert zurückübergeben mit dem Kommando Return. Bei Prozeduren lasse ich einfach die Return-Anweisung weg, es wird dann also kein Wert zurückübergeben, genau wie sowas wie Default-Wert gegeben. Variablen sind nur lokal gültig, also wir haben also dort auch das Qualitätsprinzip, was wir auch in C haben. In Perl ist es wohl genau andersrum, zumindest bei meinen wenigen Tests, die ich damit gemacht habe, ist mir das aufgefallen so. Ich kann allerdings trotzdem auf globale Variablen zugreifen, indem ich mit dem Wörtchen global, also unter dem Kommando global, das von Variablen stelle. Und damit habe ich also die Variablen aus dem globalen Namespace zur Verfügung, also im globalen Namensrahmen. Ich kann also auch innerhalb dieser Prozedur auf diese Weise eine Variable neu definieren als global. Die steht dann also auch in anderen Prozeduren und Funktionen zur Verfügung, wenn ich die hier erst definiere mit global. Auch hier wieder ein Beispiel. Die Umrechnung von D-Mark in Euro wollen wir also jetzt in eine Prozedur verpacken. Ich habe eine globale Variable vereinbart, die den Umrechnungskurs enthält. Auf die will ich also in meiner Prozedur zugreifen, mache ich also mit Global DM-Euro, habe ich also innerhalb der Funktion zur Verfügung und damit auch den Wert und der Parameter, also DM, den ich übergebe, hier gebe ich also plus wieder einen Namen, also den formalen Namen, greife ich den Wert mit das Dollarzeichen wieder zu. Gut, weitere Eigenschaften, das waren also jetzt wirklich bloß die Grundbegriffe der Sprache. irgendwie privat anzufangen. Es gibt eine ganze Menge mehr verschiedene Dinge. Also einige sind das auch im vorgestellten Beispiel noch mal ganz kurz zu sprechen. Das ist zum einen die ereignisgesteuerte Teile zur Bildverarbeitung. Herr Austerhut hat was gegen Fretz. Und das haben wir eigentlich auch gar nicht. Wir machen einfach alles, was man sonst früher in der Schleife gemacht hat, das machen wir als ereignisgesteuert. Das heißt also, ich kann mir den Teil öffnen und sagen, das ist jetzt geöffnet, aber wir wollen jetzt damit erstmal nichts machen, sondern nur, wenn jetzt irgendwie in dem Fall Daten eintreffen, dann wollen wir die verarbeiten. Dann wird also ein Ereignis ausgelöst und eine Ereignisbehandlungsroutine aufgerufen, die dann diese Zeichen entgegennimmt, verarbeitet und sich dann wieder beendet. Das geht für eine Ausgabe und eben auch für Sockets. Ich kann also im Netz lauschen und solange also keine Daten kommen, passiert dort nichts. Erst wenn dort Daten eintreffen, wird also dann die entsprechende Prozedur benachrichtigt, dass jetzt Daten zu verarbeiten sind an dieser Stelle. Man muss natürlich dann diese Sockets und Faltdeskriptoren hier nicht blockierend definieren. Dafür gibt es also aber auch Befehle, mit denen das verwirklicht wird. Reguläre Ausdrücke, also auch üblich in den meisten Skriptsprachen, mit Ex zum Suchen und Auswerten regulären Ausdrücken und Rechtsdruck zum Ersetzen von bestimmten Mustern in Zeichenketten. Namespaces dient zur Modularisierung großer Programme. Ich kann also dann meine Variablennamen, Prozedurnamen auf einen bestimmten Namensrahmen einschränken und damit also jetzt ein Paket in einen bestimmten Namensrahmen packen. So habe ich dann weniger Konflikte mit zum Beispiel Funktionsdefinition, Funktionsnamen zwischen verschiedenen Paketen. Und der letzte Punkt, die Mehrsprachigkeit. Es gibt also ein Paket Message Cat, das ist also über so ein Namespace realisiert, ist also seit Artikel 804 dabei. Und damit kann ich jetzt also erstmal Systemmeldung mehrsprachig ausgeben. Ich schreibe dann also einfach Message Cat :MC vor eine Zeichenkette oder einen symbolischen Namen und habe dann einfach Tabellen, wo ich dann die Texte in der entsprechenden Sprache hinterlege. Und je nachdem, welche Sprache ich eingestellt habe oder nicht bestimmte Variable, wird dann die Systemmeldung richtig ausgegeben. Ist also recht bequem, damit zu arbeiten. Unicode-Zeichensätze ist noch relativ neu, gibt es seit Artikel 8.1. Da habe ich aber nicht allzu viel damit gemacht. Das Problem ist nämlich, dass sich das noch nicht so richtig in Binaries einbinden lässt. Da sind wir jetzt noch am Master. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. TK-Widgets. TK, also das Toolkit. Motif ist einfach zu kompliziert, um mal schnell eine Oberfläche zu stricken. Oftmals geht es halt bloß darum, dass man da für eine wunderbare Anwendung eine Oberfläche braucht und die Oberflächenprogrammierung braucht eigentlich viel mehr Zeit und Aufwand als die eigentliche Anwendung. Und das sollte man hier damit vermeiden und hat eine sehr einfache Schnittstelle geschaffen und in vielleicht doch ausreichendes Widgets. Standard-Widgets stehen also zur Verfügung die üblichen Sachen, wie Label, also eine Marke, Button, Schalter, Menü, Entries für Dateneingabe, also einseitige Dateneingabe, Scale, um solche Laufbalken zu realisieren. Und Strike-Complexe Widgets, das ist einmal das Text-Widget, womit man zum Beispiel einen Editor realisieren kann. Oder das Canvas, was eine objektorientierte Grafikdarstellung ermöglicht. Und zwei Container, noch mehr Widgets, Beam und Top-Level zum Anordnen der anderen Widgets, damit ich also mehrere Widgets in eine bestimmte Weise zu einer Oberfläche zusammenbauen kann. So, die Widget-Bibliothek setzt direkt auf die XF-Bibliothek auf, also keine Athena-Widgets, kein Motif notwendig und dadurch auch von der Performance her gar nicht so schlecht. Also wer sich mal Java 1.1.3 anguckt, dort die Demo für die Widgets und der Detail-Demo dagegen von den Widgets, da sieht man also einen Unterschied höchstens zu Ungunsten von Java. Inzwischen hat sich das wohl in Java noch etwas verbessert. Widget-Namen beginnen immer mit einem Punkt und Hierarchien von Widgets sind es möglich. Das heißt, also, wenn ich also ein Widget in einen Container wie ein Frame habe, habe ich dann also Ketten von solchen Namen. Wie erzeuge ich ein Widget? Ich habe also ein Widget-Kommando, Entry, Canvas, Label, Frame und so weiter. Danach gebe ich den Widget-Namen an und eventuell weitere Parameter, wenn ich dieses Widget noch mit einer bestimmten Form initialisieren will. Ein Label soll zum Beispiel bestimmte Beschriftung bekommen. Oder vielleicht auch eine bestimmte Farbe. Dann muss ich allerdings das Widget, wenn ich es noch erstmal erzeugt habe, noch in ein Fenster unterbringen. Und dazu gibt es verschiedene Layout-Manager. Die zwei wichtigsten sind der Pack-Manager und der Grid-Manager. Ich packe also das Widget mit bestimmten Parametern an eine bestimmte Stelle in meinen Container oder in mein Hauptfenster. Ganz einfaches Beispiel. Ich definiere mir einen Button, eine Drucktaste mit dem Text Hallo, also es soll einfach auf dem Button Hallo stehen. Und wenn ich dort drauf drücke, soll also der Text hier Smiley ausgegeben werden. Und das will ich dann zeigen. So, Terminal. Ich starte jetzt eine Shell, die diesen Grafikmodus kann, die also das TK ebenfalls beinhaltet. Das ist die Windowing Shell. So, es wird also jetzt ein Fenster hier aufgemacht. Das ist, wäre also das Top-Level-Fenster meiner Anwendung. Und jetzt kann ich hier also meinen Button definieren. Button.b minus. Ja. Hallo. Minus. Ja. Command. So, das hat er gemacht. Ihr seht hier noch nichts. Wir haben das Widget zwar erzeugt, aber noch nicht in die Oberfläche eingebaut. Das muss man jetzt im nächsten Kommando machen mit dem Eckkommando. Eck.b. Und hier sehen wir jetzt unseren kleinen Schalter. Den können wir also jetzt sofort benutzen. Und sehen uns das Smileys. Das ist also erstmal recht einfach, da was zu erzeugen. Wir sehen, also wir haben nur zwei Zeilen dazu gebracht und haben schon eigentlich unser Hello World grafisch angezeigt. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt, Layout. Ich lasse es jetzt mal im kleineren Fenster, weil wir wahrscheinlich jetzt auch alles mal noch wechseln wollen in der Anwendung. Ich glaube, die Größe reicht trotzdem noch. Der Grid Manager ist eigentlich die einfachste Möglichkeit, Widgets anzuordnen. Wir bauen uns also einfach ein virtuelles Gitter auf in unserem Top-Level-Widget, also in unserem Anwendungsfenster, in seinen Spalten und sagt für jedes Widget, in welche Zeile, in welche Spalte es soll. Also einfach Grid, der Widget-Name, minus Row, gehen wir die Zeile an, minus Column, gehen wir die Spalte an. Gezählt wird immer auf der 0. Die Maße der Zeilen und Spalten werden dann nach dem Packen des letzten Widgets ausgerechnet und entsprechend angepasst, sodass also alle Widgets dort irgendwie reinpassen. Und ich habe dann noch Möglichkeiten, im Parameter Sticky zum Beispiel, das Widget dann, wenn das Gitter aufgebläht wird, das Widget selbst klein ist, dann mit groß zu zerren auf die entsprechende Spaltenbreite oder Zeilenhöhe. Die Parameter NSEW, das sind also einfach die Himmelsrichtung in europäischer Weise gezählt. Dann also, wenn man nach unten guckt, die Himmelsrichtung gebracht. So, hier mal ein kleines Beispiel. Ich binde also das File von vorne ein, wo wir diese Prozedur für die Umrechnung, die MC Euro Artikel, was also diese Gruppe geliefert hat. Ich definiere mir eine Marke, also ein Label mit dem Textthema und dahinter ein Eingabefeld. Dem Eingabefeld ordne ich eine Textvariable zu, dort speichere ich mir den Wert, den ich dort in dieses Textfeld eingebe. Ich gebe noch die maximale Breite vor. Oder die Breite soll also 10 Zeichen breit sein, dieses Feld. Ich könnte noch einen Punkt dazu eingeben, eine Farbe und noch weitere Parameter. Und dann definiere ich einen Schalter, über den ich die Umrechnung auslöse. Mit dem verbinde ich also dann gleich mit dem Kommando. Ich berechne also den Wert von 4 Euro, ich setze also die Variable Euro aus der Berechnung der, also aus der Umrechnung, die M für Euro aus dem D-Mark-Wert. Und den formatiere ich einfach gleich und schreibe es in die Variable Euro. Das ist also jetzt wieder erstmal ein String. Ich kann das natürlich auch wieder als Zahl handhaben, wenn ich das brauche, wenn ich diese Syntax für die Zahlenschreibweise einhalte, wenn ich das nicht irgendwie dann rummanipulieren, Komma dort setze. So, weiter ein Label Euro, L Euro mit dem Text Euro und eine zweite Variable. Also ein weiteres Label, auch hier kann ich eine Variable angeben für so ein Label, also nicht bloß statischen Text, sondern ich kann also den Text in einer Variable hinterlegen, wird dann also auf diese Weise angegeben und hier benutzen wir genau das Euro, was wir über dieses Kommando berechnen. So, ich habe dann noch einen Button B-Exit fürs Beenden, was das Kommando Exit auslöst und jetzt ordne ich den ganzen Spaß an, also meine ganzen Widgets. Das Label, die App, kommt also in die erste Zeile, in die erste Spalte, daneben, also in die erste Zeile, in die zweite Spalte, kommt das Entry-Feld, wo wir also den D-Mark-Wert eingeben wollen. Dann nehmen wir noch in die dritte Spalte den Schalter. Und in der zweiten Zeile kommt also vorne der Euro hin, die Marke für Euro, dann der Wert für Euro und zum Schluss da als Schalter. Ich habe hier noch ein paar Sticky-Attribute, dass die Schalter also auf die gleiche Größe gezogen werden. Beziehungsweise, dass diese Labels entsprechend linksbündig im Gitter ausgerichtet werden. Das minus W gibt also die RW-Widgets am linken Rand des Gitters fest. So, gucken wir mal, machen wir das Beispiel hier gleich da. So, das. Kommando, geht das an die Fehlerroutine und die versucht dann noch solche Sachen, die Schnellkommandos auszuführen und das Kommando doch noch auszuführen. Kann man auch abschalten, ist aber hier in dem Fall eingeschaltet. So, also versuchen wir es nochmal, Wisch 8.0, den Euro-Rechner.
Ausschnitte aus dem Oval.
Rechtecke, ich kann Bilder einbinden, ich kann Text darstellen und noch einige weitere.
Und eine sehr schöne Sache, zumindest in der Unix-Welt, ist, ich kann das Ganze Canvas als Post-Skript exportieren. Sprich, ich kann also mit einem Format das Canvas Post-Skript drüber schicken.
Oder halt den Post-Skript halt abgeben. Gut, schauen wir uns hier mal ein Beispiel an. So, das ist also dieses Board. Ich zeige das mal als Beispiel. Wir wollen das einfach in unserem Datensystem zeichnen. So, ja. So, schauen wir uns mal den Quelltext dazu an, wie es gemacht wurde. Ist also auch nicht sehr viel. Ich zeige mir also erstmal ein Canvas. Ich mache das in mein Hauptfenster. Ich zeichne jetzt die X- und Y-Koordinate, diese beiden Linien. Blaue Farbe. So, und jetzt soll das Koordinatensystem von minus 4 bis plus 4 gehen und die Abstände, Punktabstände sind also immer 20 Punkte sein. Dann habe ich also einfach hier dann die entsprechenden Schleifen. Ich zeichne die Linien, also immer die kurzen Striche. Einmal auf der X- und einmal auf der Y-Koordinate. Und wenn J gleich 0 ist, wenn ich also nicht gerade im Nullpunkt bin, dort habe ich also das Problem, wenn das Zeichen verschluckt wird, dann lasse ich die 0 einfach weg, wenn ich das nicht in 0 gucke, dann schreibe ich immer noch den Text dran, also den Zahlenwert entsprechend. Das ist also einfach meine Zählvariable. J hier, die Stände von mir, die Schleife selbst, wenn das über die Pixelkoordinaten. Und dann hier nicht nochmal bei den Koordinaten zum Beispiel zu wissen. Ich bin dann natürlich hier jeweils Expressions reinschreiben und die Koordinaten ausrechnen. Gut, ich denke, das genügt hier. Das im Prinzip zeigt. So, Ticket kann ich recht einfach durch weitere Binärbibliotheken erweitern, durch dynamisch ladbare Bibliotheken und damit die Funktionalität auf eine ziemlich einfache Art und Weise erweitern. Das kann zum Beispiel eine Datenbankanbindung sein, eine bestimmte Datenbank oder was ich in letzter Zeit mal gefragt habe, dieses Krypt-Kommando oder diese Krypt-Funktion aus der C-Bibliothek zum Verschlüsseln der Unix-Passwörter, die steht in Ticket nicht zur Verfügung. Und es gibt also eine ganze Menge fertige Pakete auch, die das benutzen. Zum Beispiel der DLT bringt eine ganze Menge zusätzliche Widgets mit für die grafische Darstellung, also Darstellung von Charts, also statistischen Auswertungen und so weiter und auch Darstellung von Tabellen ist dort mit drin. Oder Instrument-Ticker für die objektorientierte Programmierung. Ich habe also dann dort echte Objekte mit Vererbung und Polymorphie. Ja, wenn ich selbst durch Erweiterung schreiben will, was muss ich tun? Als erstes muss ich natürlich erstmal den Algorithmus als C-Funktion implementieren und dazu eine definierte Schnittstelle benutzen und diese Funktion dann als C-Ticket-Kommando registrieren. Wenn ich das gemacht habe und die Bibliothek erzeugt habe, die man dann gleich hat, kann ich den Ticket einfach mit Load mit dem Bibliotheksfall diese Bibliothek benutzen. Vorausgesetzt natürlich, ich habe diese Registrierung dann entsprechend richtig gemacht. Dass also über das Data-Bibliothek dann die Schnittstelle auch handgerechte Kommandos zusätzlich zur Verfügung steht. Es gibt noch einen weiteren Mechanismus, den Package-Mechanismus. Ich kann also so eine Erweiterung auch als Paket registrieren und auf diese Weise dann dieses Paket in den automatischen Zug-Algorithmus von Titel einbauen und auch an den Pfad der Bibliothek nicht mehr wissen, wie ich es richtig installiert habe. So, schauen wir uns das mal an dem Beispiel an. Ich will also mal so diese Umrechnung DM in Euro mal als C den C realisieren, weil halt die Umrechnung die Titel vielleicht zu lange gedauert hat. In dem Fall wäre das sicher nicht der Fall. Aber bei größeren Sachen kann es also durchaus sein, dass es sinnvoll ist. Ich habe hier das neue Interface benutzt, dieses Objektinterface. Ich kann nach wie vor also auch so tun, als wären diese Parameter alles Strings und dann die Umrechnung selbst machen, aber das ist natürlich nicht sehr effektiv. Was muss ich machen? Ich habe also erstmal eine ganz spezielle Kopfzeile. Ich muss also sagen, was ist der Titelinterpreter, also über den läuft die gesamte Zuordnung. Diese Objekte, die gesamte Objektverwaltung, deshalb muss ich den immer mitgeben, darum also in Zukunft gebrauchen. Objekt C gibt die Anzahl der Parameter an, die ich an diese Funktion übergebe. Und ich habe dann ein Feld von Objekten, von was also die Parameter sind, die ich an die Funktion übergeben habe. In unserem Fall wäre das also genau ein Parameter. So. Ich habe auch noch ein weiteres, eine weitere lokale Variable von dem
Titelobjekt, um das Ergebnis zu speichern. Ich hole mir den Wert aus der Parameterzeile, indem ich also auf die Objektfarbe von 1 zugreife. Genau genommen müsste ich erst testen, dass dieser Wert noch da ist. Das kann ja also unglücklich passieren. Ich habe es mal weggelassen. Und übergebe jetzt also die Adresse der lokalen Variable, die ich hier benutze zum Rechnen. Ich besorge mir das Objekt für das Result, also für das Ergebnis. Also einfach eine Stelle, wo ich mein Ergebnis hinschreiben muss, damit ein Ticket dann wieder das an der richtigen Stelle abholen kann. Das wird also mit dieser Funktion gemacht. Und dann setze ich also den Wert dieses Objekts fest, also auf diese Berechnung. Das hier ist also wirklich eine technische Berechnung. Und sage, die Funktion ist korrekt gelaufen und wird vom Ticket abgegeben. So, die Initialisierung finden wir hier unten. Sieht also im Prinzip immer so aus, Ticket create von Objektkommand. Denn die Interpreter muss man wieder angeben, die Zeichenkette, wie soll die Funktion im Titel heißen, wie ist die zugehörige C-Funktion und hier habe ich noch die Möglichkeit, dass ich innerhalb einer solchen Funktion Daten zusätzlich speichere. Ich kann auf diese Weise also neue Objekte auch erzeugen oder neue Objekte, die jetzt wieder Methoden haben. Das wird dann also über dieses kleine Data erzeugt, brauche ich auf jeden Fall nicht. Und ich kann also auch hier eine Reinigungs- oder Beseitigungsprozedur noch anbringen, wenn also irgendwelche solche Daten hier angelegt wurden mit so einer Funktion, um diese Daten wieder zu beseitigen und hier wieder bei der Registrierung zurück mit Ticket OK und zu sagen, das hat also alles geklappt. So eine Bibliothek wird also ganz normal übersetzt, minus fp, ich schreibe es immer hin, ich weiß nicht, ob es noch notwendig ist, erzeugt damit das halt das Objektfile, wenn es erzeugt daraus dann die Shared Library, mit dem Schalter minus Shared, minus O gebe ich den Namen an, und ich nutze diesen Artikel einfach so lot.euro und so und kann dann einfach die Funktion benutzen. So, Bibliotheken bis Artikel 8.0 sind versionsabhängig. Das ist also ein Problem, also bei jeder Unterversion muss man die Bibliothek neu übersetzen. Seit 8.1 gibt es ein sogenanntes Stub-Interface, dass die Bibliotheken zumindest, wenn man die Hauptversion von Artikel gleich bleibt, weiter benutzt werden können. So, kommen wir zum nächsten Punkt, Anwendungen. Ich muss etwas schneller machen. Ja, Ticket-Anwendung als Skriptsprache. Vielleicht habt ihr heute früh den Vortrag von Professor Hübner gehört, er hat Ihnen eine ganze Menge zu XML erzählt. Hier mal ein kleiner XML-Parser, der ist natürlich noch nicht perfekt, da fängt noch nicht alles ab, was XML kann. Aber zumindest den Text kann er bearbeiten. Ich schließe also einfach einen XML-File ein, in die Variable mit diesen ersten drei Anweisungen. Und solange noch Daten in diesem String da sind, parse ich diesen String, ich suche also immer das Tag raus und verarbeite die entsprechenden Daten und das Tag. So habe ich also den regulären Ausdruck, suche also im Prinzip das erste kleine Zeichen, alles davor hebe ich mir in der Variable Data auf. Das kleine Zeichen schmeiße ich weg, dann suche ich alles bis zum größeren Zeichen, das merke ich mir in der Variable Tag. Und dann bleibt noch der Rest übrig nach dem größeren Zeichen, das muss ich dann im nächsten Schritt verarbeiten. Und dann muss ich die Daten, die noch da stehen, verarbeiten und das Text selbst verarbeiten. Das also zur reinen Skriptanwendung ist also auch recht schnell geschrieben und sowas. Also wir haben uns ja viele XML-Parser-Artikel gemacht. Gibt es natürlich auch nicht. So, ein Server, ich werde das jetzt nicht nochmal vorführen, kann ich also auch so einfach machen. Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, ich bearbeite hier mit diesem Codex. Das heißt, ich registriere also einfach eine Anwendung oder einen Callback. Erzeuge also den Socket und sage, wenn unten einfach angeht, wird diese Funktion aufrufen und VW Forever sagt, also ich warte, bis sich der Wert dieser Variablen ändert. Diese Variable benutze ich nirgends, also wird sich der Wert nie ändern. Das Programm ist also in einer Warteschleife, wartet bis in alle Ewigkeit, bis ich von außen abschieße. Und jedes Mal, wenn allerdings ein Ereignis auf den Socket eingeht, sprich eine Anfrage an den Server, wird also diese Funktion abgearbeitet und dieser Text entsprechend zurückgeliefert. Da entsprechende Client dazu ist hier geschrieben. Ich erzeuge also jetzt ein Socket, ich habe es ja mit Logo was geschrieben, also alles auf einer Maschine. Und solange also dort noch Daten geliefert werden, gebe ich die einfach aus. So, Ticket-Anwendung Datenbank-Frontend. Für Datenbanken sind also, für die meisten Datenbanken ist ein Ticket-Frontend verfügbar. Ich habe das erste Mal sehr geschaut, als ich Oracle installiert habe und mir plötzlich Ticket und die Ohren flog mit. Allerdings in einer sehr alten Version, Alabas bringt es mit. MySQL, PostgreSQL, bei den Freien ist das selbstverständlich, da gibt es dann ein paar Teufel. Dann Interfaces. So, Problem bei Artikel ist allerdings, dass jede Datenbank ein eigenes Frontend mitbringt, in anderen Befehlssatz, sodass man also nicht so ohne weiteres die Datenbank austauschen kann, das ist jetzt ein Fall besser gelöst. Es gibt eine Möglichkeit, das ist jetzt allerdings mehr verbreitet unter Windows-Welt mit UDPC-Treibern. Es gibt also eine UDPC-Schnittstelle für Drittel, womit man dann doch einen relativ einheitlichen Zugriff auf Datenbank hat. Der Unix-Welt soll es funktionieren, habe ich allerdings keine Erfahrung. So, MySQL-Fontech, lassen wir mal weg. So, für Apache gibt es natürlich auch einen Pickle-Mode, oder ein Modul, besser gesagt. Dieser Mode Dynamic Pickle. Ich kann jetzt also in Webseiten dann Pickle-Code mit unterbringen, und also mit Spitze Klammer Plus eingeschlossen, und kann jetzt also dieses Seiten dynamisch auf dem Server verarbeiten. Geht schneller als CGI. Und ja, man muss halt bloß diesen Modul installieren, diesen Modul, die Finger. Gut, lassen wir auch hier mal die Beispiele weg, was wir gemacht haben. Das ist in dem Fall überflüssig, das wird also die CGI-Variante, also alles, was übergeben wurde, an den Server vom Client. Also, wenn es also wieder war, aber die Ausgabe ist also nichts weiter als jetzt wieder die Zeit. Und mit dem Hardware, es wird also dafür gesorgt, dass das nicht auf das Standard-Output geht, sondern also auf dieses fast. So, ich kann Tickle auch auf der Client-Seite im Web benutzen, im Browser, als Plugin. Dieses Tickle-Plugin gibt es also auch bei Scriptix runterzuladen, für Netscape und den Internet Explorer, für also die drei Plattformwelten. In der Unix-Welt kein Problem, kann man sich also, wenn man das konkrete Unix nicht hat, selbst übersetzen und Windows Macintosh schon lassen. Fertig. Und kann dann Tickle-Files auf diese Weise mit diesem Embed-Source-Gleich-Tickle-File dann entsprechend einbinden. Sieht dann, dass es sehr ähnlich aus wie so ein Java-Applet, was ich einbinde. Ich habe also Beispiele mit dabei, wenn dann am Ende noch jemand Lust hat, kann ich die noch zeigen. Problem oder Vorteil ist, der Nutzer kann den Quelltext einsehen und kann fragen, was er damit machen will. Und das Skript läuft in einem sicheren Interpreter. Das heißt also, das Skript hat nicht Zugriff auf alle Ressourcen, sprich nicht so unerwartet Zugriff auf Sockets, auf Files und so weiter. Das kann man selbst konfigurieren, worauf also so ein Skript dann Zugriff haben soll. Aber wie gesagt, man hat die Quellen dazu, selbst wenn so ein Skript dann was Schlimmes macht, man sieht zumindest, was es gemacht hat. So, dann kommt über Entwicklung. Für eine weitere Anwendung, das ursprüngliche Anliegen war ja, dass man das in Anwendung integriert. Wir haben also eine einheitliche Grafikschnittstelle für XL, Windows 32 und Macintosh, und damit kann ich also relativ einfach plattformübergreifend entwickeln, nicht plattformunabhängig. Reine Titelscripts laufen zum großen Teil plattformunabhängig, sofern sie nicht auf spezielle Systemressourcen zugreifen, wie zum Beispiel die Registry, die unter Unix zum Glück nicht zur Verfügung steht. Wenn man allerdings die Sachen in C einbindet, dann muss man doch einiges beachten. Die Initialisierung in Windows, also wenn es ein Titelprogramm muss, etwas anders erfolgt als in Unix. Und jetzt mal hat man ein paar andere Besonderheiten zu beachten. Nur mal als Beispiel dieses Programm Clipping, was ich, das Level-Entwurfsprogramm, was ich da mit meiner Frau entwickle. Weil der Code, es sind also ungefähr 11.000 Zeilen Titelcode. Gemeinsam, also in der Windows- und Linux-Version gleich, 570 Zeilen sind in Linux speziell, 400 Zeilen in Windows. Darunter, oder diese Menge kommt zustande, da hat es auch durch den Druckdialog, den ich in Linux nachbilden muss, für eine Druckauswahl, sowas gibt es ja standardmäßig nicht. Und im C-Code sieht es genau umgedreht aus, da fahre ich in Linux nicht so viel, das ist also was dort gebraucht wird, ist der Initialisierungscode. Speziell unter Windows muss ich allerdings den Canvas-Druck realisieren, weil ich unter Windows keinen Postdruck voraussetzen kann bei Windows. So, TTTK-Anwendung für Machen zum Binary gibt es also Möglichkeiten. Der Trick ist das, dass ich die Skripts alle in C-Arrays reinpacke, also in String-Arrays, und die kann ich dann normal auswerten. Eine zweite Variante, die jetzt neu entwickelt wurde, ist, dass man die Skripte in ein SIP-Archiv packt und das an die Anwendung ranhängt. Und dann wird in der Anwendung halt dieser Evaluierungsbefehl für Skripte ausgetauscht, dass er halt auf dieses SIP-Archiv zugreifen kann. So, Werkzeuge habe ich mal aufgeführt. Tickle Pro ist also kommerzielles von Scriptix, was das kann. Make Tickle Up, freies Werkzeug für Freeway. Die benutzen also diesen ersten Ansatz, dass das also einfach in C Strings umgewandelt wird und ins Binary eingebaut wird. Den zweiten Ansatz aber von dem Webprogramm von Jan Wittmanns sondern vorläufig. So, Vorteile von Tickle: Verfügbarkeit. Verfügbarkeit auf sehr vielen Plattformen. Das dürften also auch immer noch mehr als für Java sein. Die Lizenz erlaubt die freie und kommerzielle Nutzung, ist also eine BSD-artige Lizenz. Wir haben ein grafisches Interface, was recht einfach zu programmieren, das bedient ist. Universell einsetzbar, Sie haben es gesehen, also ich kann es als reine Skriptsprache benutzen, ich kann damit kleine Server-Applikationen schreiben, ich kann mit Datenbank zugreifen. Das ist also wirklich für sehr viele Zwecke einsetzbar. Währenddessen ist für manche andere Skriptsprachen halt Einschränkungen bestehen. Manche sind also reine Skriptsprachen, die ich nicht einbetten kann. Andere wie PHP kann ich nur als fast CGI-Sprache benutzen und so weiter. Und die Integration in Applikationen, wie gesagt, als wichtiger Punkt, zumindest für mich als Urteil. Kommen wir zu den Problemen. Das eine ist die Versionsvielfalt. Ich hatte es schon mal bei der Installation angedeutet, schon bei Fuse gibt es Tickle und Tickle New, zumindest bis 6.2 war das so. Weil halt die Binaries, die man dazu nehmen will, die Bibliotheken sehr versionsabhängig sind. Skripte selbst sind meistens unproblematisch. Und der zweite Punkt ist die Performance. Ich habe mal hier zwei kleine Beispiele gemacht, und bei mir im Vergleich sind die entsprechenden Sourcen zu finden. Das erste Beispiel ist also das LDAM-Problem für n gleich 10. Die grafische Schnittstelle habe ich natürlich als nicht mitgenutzt für die Performance-Messung, was ich am Anfang gezeigt hatte. Man sieht also hier schon, 10,4 Sekunden dauert das. Hurdle als schnellstes Skriptsprache mit 43 Sekunden und Tickle nimmt sich dann doch viermal so lange Zeit fast. Bei numerischen Problemen, Jutverfahren, sieht es nicht ganz so schlimm aus. Hier ist also Tickle recht schnell geworden. Man sieht, es ist sogar schneller als Python inzwischen. Allerdings immer noch langsamer als das Hauptproblem ist die Schleifensteuerung, die in Tickle nach wie vor recht langsam ist. So, Literatur, die wichtigsten zwei Bücher meines Erachtens dazu von Fred Welch bei Tickle Programming und Tickle TP, gerade in der dritten Auflage erschienen. Braucht man eigentlich unbedingt, wenn man in die Tickle Programmierung einsteigen will. Das zweite ist interessant für die Programmierung. So, und hier noch ein paar Referenzen. Die Tickle darf jetzt wieder mal kommen. Gut, das soll es gewesen sein. Ich entschuldige mich für das Überziehen der Zeit. Ich hoffe, es hat sich trotzdem nicht gelangweilt. So, war's.
Die Wackelmöglichkeit.
Ja. Mit dem Papier-Ticket bringt es also ziemlich gute Debugging-Möglichkeiten und Profiling-Möglichkeiten. Das kann man also auch als dynamische Bibliothek, als Modul dann einfach dazu finden, ohne dass man das Papier neu anpasst.
Bei größeren Namen, wo wir die Syntaxkontrolle vor,
wenn wir in dem Ticket groß sein, kann ich auch jetzt nicht sagen, ein Standard ist es nicht.
Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann sagen wir nochmal Dankeschön. Wenn noch alle Einträge oder